The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 18. Juni.
Also, nach meinem Eindruck ist Olaf Scholz unangefochten als die Nummer 1 der SPD und das teile ich auch persönlich.
Stefan Weil stellt sich im Bericht aus Berlin hinter seinen Parteifreund Olaf Scholz. Die Verteidigung durch den niedersächsischen SPD-Ministerpräsidenten zeigt ja vor allem eines. Wie sehr unser Kanzler im Haifischbecken der Partei eingekreist ist oder sich zumindest mal so fühlt. Da kann auch kein jovialer Fußballvergleich aus Hannover drüber hinwegtäuschen.
Es macht keinen Sinn, nach einem verlorenen Spiel sich erstmal öffentlich zu zerstreiten. Man muss in der Kabine Klartext miteinander reden, aber dann auch wieder geschlossen aufs Feld gehen.
Das Wahldebakel bei dieser Europawahl sitzt tief bei den Sozialdemokraten. Was denn auch sonst? 13,9% und damit hinter der AfD. Das ist bitter, das schmerzt im Herzen. Generalsekretär Kevin Kühnert sagte nach der Wahl:
Wir haben gestern ein Wahlergebnis erlebt, was für den Stolz der Sozialdemokratischen Partei wirklich eine Kränkung bedeutet hat. Das schmerzt mich.
Die Kritik aus den eigenen Reihen wird lauter, rund 15 Monate vor der nächsten Bundestagswahl. Auch die Kritik an der Person des Kanzlers und dessen Kurs. Da ist zum einen der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sein Name. Er sagt der Rheinischen Post, Zitat, dass der Kanzler sichtbarer werden muss mit seinen Überzeugungen. Zitat Ende. Und dann ist da auch noch Thüringens SPD-Landeschef Georg Mayer. Der poltert gegenüber dem Spiegel, Zitat, warum stellen wir verdammt nochmal nicht endlich ostdeutsche Themen in den Mittelpunkt? Zitat Ende. Nach den Recherchen von The Pioneer fordert die parteiinterne Linksgruppierung DL21 eine Mitgliederbefragung der SPD zum Haushalt 2025. Naja, unwahrscheinlich, dass das klappt, aber darauf kommt sie auch gar nicht an. Es ist ein Affront gegen Scholz und genau so auch gemeint. Für Olaf Scholz bedeutet all das Alarmstufe Rot. Denn die Partei der sozialen Gerechtigkeit, die meint es ja gut mit den Menschen, außer mit den eigenen Genossen. Scholz muss sich doch nur an die früheren SPD-Mächtigen zurückerinnern und deren Schicksal. Spätestens dann befällt ihn der große Grusel. Oskar Lafontaine beispielsweise nahm dem Parteichef Rudolf Scharping auf offener Bühne, das war beim Parteitag 1995,
wurden abgegeben,
einfach den Parteivorsitz ab.
Auf Oskar Lafontaine 321 Stimmen.
Es folgte ein verlogenes Dankeschön an den düpierten Rudolf und die Bitte um Partnerschaft.
Ich weiß um die Schwere der Verantwortung. Ich weiß, dass ich darauf angewiesen bin, dass alle hier vorne mich unterstützen. Und ich weiß, dass ich darauf angewiesen bin, dass Rudolf Scharping mit mir so zusammenarbeitet, wie ich versucht habe, in den letzten Jahren mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich bitte.
Andrea Nahles ging es nicht viel besser. Sie wurde Parteichefin 2018. Fraktionschefin war sie da schon. Ja, und dann verlor sie Wahlen. Sie machte auch noch Fehler. Sie war für die Ablösung des umstrittenen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen. Aber seine Beförderung zum Staatssekretär, die trug sie mit. Es folgte eine vergeigte Europawahl, hinter den Kulissen rumorte es, bis Andrea Nahles dann zurücktrat.
Ich habe mich hier gerade eben im Parteivorstand der SPD verabschiedet, bin zurückgetreten und ich wollte mich auch bei Ihnen persönlich für die jahrelange gute Zusammenarbeit bedanken. Dankeschön dafür. Machen Sie es gut.
Kevin Kühnert, damals noch Juso-Chef, sagte danach, ich hätte, wie viele andere, Andrea Nahles stärker unterstützen müssen. Ach so. Kurt Beck ging es auch wieder nicht besser als der Andrea Nahles. Er fiel einer parteiinternen Guillotine zum Opfer. Von 2006 bis 2008 war der gelernte Elektromechaniker Bundesvorsitzender der SPD. Der Mann bot pfälzische Gemütlichkeit, aber keine klare Linie. Sein Eiertanz rund um die Frage, ob die hessische SPD mit den Linken koalieren solle, Ja, die hatte ihre ganz eigene Komik. Im Mai 2007 gab er den Genossen in Hessen freie Hand, jeder wie er will.
Es ist eine ganz klare Regelung innerhalb der Sozialdemokratie, dass solche Dinge auf Landesebene entschieden werden.
Im Februar 2008 verbot er sich dann eine solche Koalition, also ein lautes Nein.
Wir werden nicht uns irgendwo mit Leuten abgeben, die da irgendwo scheinbar ganz links außen sich abtoben.
Danach, im August 2008, ruderte er wieder zurück, jeder wie er will.
Das ist zunächst einmal eine Entscheidung der hessischen Freundinnen und Freunde.
Naja, wenig später trat der Mann zurück. Beck schrieb in seinem Rücktrittsschreiben irgendwas von Intrige. Wenig später wurde Franz Müntefering der neue Parteichef. Und der Kanzlerkandidat hieß jetzt Frank-Walter Steinmeier. Fazit: Olaf Scholz muss also aufpassen, in den nächsten Monaten seine Hymne, einfach nur zur Erhöhung der Wachsamkeit, sei das Lied Banküberfall, von der ersten allgemeinen Verunsicherung.
Das Böse ist immer und überall.
Eine Prognose sei noch gewagt. Angela Merkel diente dem Land ja bekanntermaßen 16 Jahre. Bei Olaf Scholz dauert es bis zum Ruhestand maximal noch 16 Monate. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche mit der finnischen Außenministerin Elina Valtonen. Und wir sprechen über die Bedrohungslage an der 1300 Kilometer langen Grenze zwischen Russland und Finnland. Na, und über ihre Wehrhaftigkeit sprechen wir auch.
Unsere Armee besteht natürlich aus Reservisten. Und in der Kriegszeit können wir bis zu 900.000 Menschen mobilisieren, Soldaten mobilisieren. Und das können die wenigsten EU-Länder und auch die wenigsten NATO-Länder.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt weiß ganz genau, bei welcher Aktie der Star-Investor Warren Buffett mittlerweile auf Abstand geht. Und auch die große Briefmarkensammlung kann hohe Renditen erzielen. Auch darüber sprechen wir heute Morgen. Und wir sprechen darüber, welche Berufswege die beiden Töchter von Barack und Michelle Obama einschlagen werden. Elina Valtonen ist zwar in Helsinki, der finnischen Hauptstadt, geboren, hat aber ihre ersten Lebensjahre mit Familie im beschaulichen Bonn am Rhein zugebracht. Sie besitzt also exzellente Deutschkenntnisse und zwei Universitätsabschlüsse besitzt sie auch. Sie hat für die Royal Bank of Scotland gearbeitet, einen Think Tank geleitet und nebenbei ihre politische Karriere in der konservativen Sammlungspartei von Finnland vorangetrieben. Mit Erfolg das Ganze. Seit einem Jahr ist sie nun Außenministerin ihres Landes, das eine 1300 Kilometer lange Grenze mit Russland teilt.
Von diesem Schild sind es nur noch 150 Meter bis zur Staatsgrenze. Wir fühlen uns so, als würden wir permanent einem großen Raubtier gegenüberstehen. Angst haben wir da nicht, aber wir müssen dieses Raubtier im Blick behalten, jeden Tag.
Ich spreche jetzt via Zoom mit der Außenministerin, um zu ergründen, wie man im hohen Norden Europas denkt, fühlt und spricht. Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Elina Valtonen.
Einen schönen guten Morgen.
Bei Ihnen liegt ja Russland direkt vor der Haustür. Sie haben eine ziemlich lange Grenze, 1300 Kilometer lang. Fühlen Sie sich bedroht eigentlich von Putin?
Na, erstens sind wir sehr glücklich, dass die Grenze da ist. Aber bedroht fühlen wir uns ehrlich gesagt nicht, zumindest militärisch nicht bedroht, dass Russland uns hybrid angreift, unsere Nachbarländer auch eigentlich, wie wir neulich, jetzt gerade letzte Woche mit unseren Kolleginnen und Kolleginnen aus anderen EU-Ländern besprochen haben, eigentlich jedes weitere EU-Land auch.
Aber was heißt das, hybrid angreifen? Ich habe gesehen, Sie haben die Grenze zwischenzeitlich auch mal geschlossen, weil Sie den Verdacht hatten, da kommen Migrantenströme, die politisch gesteuert sind, zu Ihnen ins Land. Was war das? War das hybride Kriegsführung für Sie?
Das ist hybride Kriegsführung und ja, dazu sage ich vielleicht später noch kurz was, aber was ich sagen wollte, ist, dass jedes EU-Land eigentlich jetzt durch die hybride Kriegsführung von Russland betroffen ist, auf eine oder andere Weise. Und das ist gerade die Instrumentalisierung von Migranten, wie Sie das erwähnt haben. Es kann sein Cyberangriffe, Sabotage, Missinformation, Desinformation sowieso gibt es schon lange. Eigentlich ist jedes EU-Land von Russland angegriffen worden.
Aber eine Zeit lang hat Finnland ja darauf gesetzt, sagen wir mal, ich sage nicht devot, Frau Außenministerin, aber Finnland war schon, sagen wir, an guter Nachbarschaft, auch Freundschaft nach der ganzen Vorgeschichte mit Russland interessiert. Sie haben Wert darauf gelegt, dass sie finnlandisiert sind, Neutralität sich auf die Fahne geschrieben haben. Was hat das Umdenken bewirkt, unabhängig vom Ukraine-Konflikt, dass dieser Nachbar für Sie irgendwie offenbar ja doch ein unangenehmer Nachbar zu werden schien?
Sie müssen das so verstehen. Na, Finnlandisierung ist schon eine Sache für sich. Und auf diesen Teil der Geschichte ist man vielleicht nicht so besonders stolz. Aber das muss man auch im Hinblick darauf verstehen, dass wir als kleines Land mit einem so großen, aggressiven Nachbarn haben natürlich nie die gleiche Freiheit gehabt wie, sagen wir, alleine Schweden, ein paar Kilometer weiter weg von der Grenze. Ja. Und von daher muss man das auch so verstehen, dass die Neutralität für Finnland nie eine Ideologie war, sondern das war schlichtweg eine Entscheidung, um zu überleben.
Sind wir zu leise noch? Sie haben kürzlich gesagt, wenn die Guten schweigen, dann gewinnen die Bösen. Was meinten Sie damit? Meinten Sie damit, dass wir zu leise sind, dass die Guten noch zu stumm sind?
Es ist natürlich so, dass vielleicht nicht alle begriffen haben, wie aggressiv Russland tatsächlich ist und dass diese imperialistischen, sogar faschistischen Gedanken jetzt von Russland ausgehen. Und wir kennen es aus der Geschichte und ich sage jetzt nicht nur aus der deutschen Geschichte, sondern aus der europäischen und aus der menschheitlichen Geschichte, dass es eben so ist, dass Aggression dann gedeiht, wenn keiner sich dagegen stellt. Und leider ist es so mit Russland gewesen und anscheinend heutzutage ganz genauso, dass sie wirklich nur Stärke verstehen. Und sie schreiten so lange weiter, bis sie wirklich gestoppt werden.
Rüsten Sie denn jetzt auch richtig dann auf? Ich meine, der NATO-Beitritt ist eine Deklaration, aber investieren Sie jetzt in die Verteidigung? Wenn ja, wie viel?
Vom BIP investieren wir 2,4% in diesem Jahr zum Beispiel. Aber wie gesagt, Finnland hat nie den Gedanken aufgegeben, dass wir wirklich in die Verteidigung investieren müssen. Und das haben wir auch die ganzen Jahre lang gemacht. Vor 10, 20 Jahren haben viele andere Länder entschieden, dass sie zum Beispiel die allgemeine Wehrpflicht aufgeben. Finnland hat die allgemeine Wehrpflicht nie aufgegeben. Nicht mal in den Jahren, wo wirklich alle dachten, dass mit Wandel durch Handel, dass das durchzuziehen ist und dass Russland vielleicht zu einer friedlichen Demokratie sich entwickelt. Wir haben immer aufgerüstet und wir machen das weiterhin und eben, um nie Krieg führen zu müssen. Das muss man ganz klar und deutlich sagen. Wir müssen als Europa aufrüsten, damit wir nie in den Krieg kommen. Und leider ist die Ukraine jetzt betroffen.
Ich wollte gerade sagen, wir haben ja Krieg in Europa. Das ist ja keine Fiktion mehr. Wir haben ihn deshalb, sagt die russische Seite, auch weil die NATO ihr zu dicht aufs Fell gerückt ist. Was halten Sie von dem Argument, dass Sie sich jetzt mit einer Form verteidigen, von der andere sagen, die hat zum Krieg geführt, dass wir keine Neutralitätszone an der östlichen Seite der ehemaligen Sowjetunion gelassen haben?
Warum müsste man eine Neutralitätszone an den Grenzen der Sowjetunion belassen? Haben die Menschen, die in den Ländern, vor allem die Länder in der ehemaligen Sowjetunion, keine Menschenrechte, dass sie selbst entscheiden dürfen, wie es um die Sicherheit in ihrem Land, wie es um die Unabhängigkeit ihres Landes steht? Natürlich haben sie die Menschenrechte. Und was zum Beispiel das Beispiel von Finnland und Schweden und unserem NATO-Beitritt angeht, es ist ja nicht so, dass NATO sich per Gewalt erweitert, sondern die freien Menschen in Demokratien wie Finnland und Schweden haben sich dafür entschieden, dass sie der NATO beitreten wollen. So erweitert sich die NATO oder die Europäische Union. Und nicht, dass irgendwelche Herrscher hier entscheiden, dass wir zu Waffen greifen und uns Gebiete holen.
Nee, beide Seiten müssen natürlich damit einverstanden sein, denn sie treten der NATO bei, weil sie das wollen und andere müssen sie aufnehmen, denn am Ende mit ihren 5,5 Millionen Einwohnern werden sie sich ja nicht verteidigen können. Daher die Frage, sind sie sicher, dass die anderen NATO-Partner, insbesondere auch Amerika, auch tatsächlich die Armee in Gang setzt, um Finnland zu retten am Ende?
Ja, wissen Sie was? Der Grund, warum Finnland erst jetzt der NATO beigetreten ist, dass Finnland wirklich gedacht hat, und wir denken es immer noch, dass wir uns selbst verteidigen können. Und haben wir eine der größten Armeen von Europa, nicht relativ, sondern absolut gesehen. Unsere Armee besteht natürlich aus Reservisten Und in der Kriegszeit können wir bis zu 900.000 Menschen mobilisieren, Soldaten mobilisieren. Und das können die wenigsten EU-Länder zum Beispiel und auch die wenigsten NATO-Länder. Das muss gesagt werden. Also wir kommen nicht in die NATO nur, um unsere Sicherheit besser zu gewährleisten, sondern auch um die Sicherheit Europas und die der NATO als Gesamtheit zu stärken. Wir, also Finnland sieht sich immer als Nettozahler, auch in diesem Sinne. Und wir denken einfach, dass wir alle erstens mehr investieren müssen, mehr aufrüsten müssen und gemeinsam sind wir eben stärker.
Und würden Sie denn sagen, in Deutschland haben wir so eine Diskussion, der Krieg darf nicht verloren werden in der Ukraine. Andere sagen, nicht verloren reicht uns nicht, er muss gewonnen werden. Was ist Ihre Position? Sie sind ja eine konservative Politikerin. Was ist Ihre Position zu diesem Krieg? Sollen wir all in gehen und dafür sorgen, dass dieser Krieg gewonnen wird, vielleicht auch mit eigenen Soldaten aus anderen europäischen Staaten?
Na, wir müssen den Krieg natürlich gewinnen und ich bin sowieso, also ich blicke optimistisch in die Zukunft und ich bin ganz sicher, dass wir diesen Krieg gewinnen, aber dass auch in den kommenden Jahrzehnten die Freiheiten sich in der Welt vermehren, weil das möchten die Menschen und am Ende kann man die Menschen in ihrem Durst nach Freiheit nicht zurückversetzen oder man kann sie nicht aufhalten in ihrem Wunsch. Mhm. Eben freiheitlich zu leben. Und wir müssen als Politiker, Politikerinnen sowieso alles dafür tun, dass diese Entwicklung nur schneller voranschreitet.
Abschließend, wer ist Putin für Sie? Ist das ein neuer, ein zweiter Hitler?
Er ist ein Führer, der die Freiheit der Menschen unterdrückt. Und deshalb verdient er nicht meinen Respekt.
Ja, vielen Dank für die klaren Worte. Ich bedanke mich für das Gespräch bei Ihnen.
Herzlichen Dank und herzliche Grüße aus Helsinki.
My Way, der Podcast für und über Familienunternehmen.
In 3 Monaten ist es schon soweit. Dann möchte ich Sie zum My Way begrüßen, unserem Strategiegipfel für Familienunternehmerinnen und Unternehmer. Am 10. und am 11. September im Berliner Westhafen. Mit dabei auf der Bühne sind unter anderem Tina Müller, die CEO von Weleda, Martin Herrenknecht, Chef des gleichnamigen Maschinenbauers, ein begnadeter Tunnelbohrer. Außerdem der Autovermieter Alexander Six, die politische Start-Upperin Sarah Wagenknecht, der Kabarettist Dieter Nuhr, Sana Röser, die ehemalige Präsidentin der jungen Familienunternehmer und dann ist da auch Friede Springer, eine jung gebliebene Familienunternehmerin, die uns im Westhafen begrüßen und das Festival mit ihrer ganz persönlichen Geschichte eröffnen wird. Tickets gibt es auf myway.thepioneer.de oder unter Events bei thepioneer.de. Da findet sich dann auch das sehr interessante musikalische Rahmenprogramm dieser My Way, zum Beispiel mit Vanessa May.
Das ist kein Happy End. Ey, ich kann nicht mehr pennen, weil ich noch an dich denk. Das ist kein Happy End. Du bist stuck in my head, kann es nicht mal verdrängen. Ich will deine Storys kippen, ohne dich zu vermissen. Will meinen Freunden sagen, dass du mir egal bist. Dabei bist du es gar nicht.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da spricht man über die jüngste Entscheidung von Investoren-Urgestein Warren Buffett. Und um zu erfahren, was es damit auf sich hat, schalten wir jetzt nach New York zu Anne Schwedt ein. Wunderschönen guten Morgen, Anne.
Hallo, Gabor.
Warren Buffett reduziert seinen Anteil an BYD, Build Your Dreams. Das ist der große Elektrobauer aus China. Sag uns, Anne, warum bitteschön zieht sich Buffett gerade jetzt zurück?
Tatsächlich kann man das als Gewinnmitnahmen interpretieren. Buffett war damals in 2008 schon dank seines langjährigen Geschäftspartners Charlie Munger bei BYD eingestiegen. Und zwar als einer der ersten Investoren. Damals hatte Buffett rund 225 Millionen BYD-Aktien für rund 200 130 Millionen Dollar gekauft. Jetzt verkaufte Buffett rund 1,3 Millionen Aktien für knapp 40 Millionen Dollar. Damit wurde Buffetts Anteil an BYD von 7% auf 6,9% reduziert. Mit den BYD-Aktien machte Buffett echt ein super Geschäft, weil in den letzten Jahren ist die Aktie wirklich stark gestiegen. Zurückzuführen auf das starke Wachstum im E-Automarkt generell, aber auch in China im Besonderen. In 2022 und 2023 hatte Buffett schon die Hälfte seiner Aktien verkauft, als BYD nämlich ein Plus von 600% hingelegt hatte und im April 2022 auch sogar ein Allzeithoch erreichte. Buffett sagte öffentlich auch schon, dass er diese Investition zu 100% Manga zu verdanken habe. Ende 2023 hatte BYD ja sogar Tesla zeitweise an der Spitze des E-Automarkts abgelöst. Die BYD-Aktie schloss gestern mit einem Plus von 2%.
Und Anne, was ist sonst noch los an der Wall Street? Wie ist die Börse in diese Woche gestartet?
Gut, tatsächlich. Am Anfang ging es zwar etwas volatil los und man hat echt gemerkt, dass die Anleger doch ein bisschen orientierungslos sind. Dann konnten sich aber doch die Bullen wieder durchsetzen und der Tech-Sektor zog den gesamten Markt mit nach oben. Beim Dow Jones stand zum Schluss ein Plus von 0,5%. Die Nasdaq konnte um 1% zulegen und der S&P 500 schloss mit 0,8% im Plus. Für die Nasdaq und den S&P 500 waren es wieder Rekordstände. Die Anleger gehen einfach davon aus, dass die Rallye noch weitergeht und wollen deshalb nicht verkaufen. Analysten setzen deshalb auch ihre Prognosen für die großen Indizes nach oben. Treiber sei der Tech-Sektor und der Boom um künstliche Intelligenz. Gut zulegen konnten gestern die Aktien von zum Beispiel Apple und Microsoft mit einem Plus von 2 und 1,3%. Bei Nvidia gab es hingegen ein paar Gewinnmitnahmen und ein Minus von 0,7%.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass die beiden Töchter des einst mächtigsten Mannes der Welt, Barack Obama, wohl niemals in die Fußstapfen ihres Vaters treten und die politische Bühne gar nicht erst betreten wollen. Anscheinend haben die 8 Jahre im Weißen Haus, fernab der Normalität, ständig begleitet vom Secret Service, doch ihre Spuren hinterlassen. Schließlich waren sie erst 7 und 9 Jahre alt, als sie dort einzogen. In der Tonight Show von Jimmy Fallon 2016 gesteht Papa Obama, dass Malia, eine seiner Töchter, es kaum erwarten konnte, dort wieder auszuziehen.
I saw a picture of do Sasha and Malia, do they enjoy living in the White House? Like, they can't wait to live. Is it like frozen for them?
Hey, we're sisters. Do you want to build a snowman? We live in a palace. Like, is it fun?
I think Malia, who will be graduating this week, is very eager to get out of there.
Michelle Obama beschreibt in einem Interview mit ABC News, das war 2022, wie ihre Kinder sich zu selbstständigen Frauen entwickelt haben.
They survived 8 years growing up in one of the harshest spotlights there is. And they are good, decent, normal young women who are trying to be impactful in the world. That's the beauty of this stage of life, is just watching them become whole, independent human beings.
Die beiden Geschwister machen heute ihr eigenes Ding, weit weg vom politischen Zirkus. Malia Ann, heute schon 25, geht ihre ersten Schritte in der Filmbranche und Sascha, 23 Jahre alt, konzentriert sich auf ihre akademischen Ziele. Sie hat gerade ein Soziologiestudium abgeschlossen. Kurz gesagt, die Zukunft der Obama-Dynastie in der Politik scheint beendet zu sein. Wahrscheinlich wollen die beiden Töchter einfach nur ihren Seelenfrieden zurück. Und nachdem die Welt die beiden 8 Jahre lang beguckt und bestaunt hat, wollen die beiden jetzt die Welt begucken und bestaunen. Wunderbar.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass der ehemalige Anleihenkönig der Wall Street und Milliardär Bill Gross wieder mal bewiesen hat, dass er ein Meister der Geldvermehrung ist. Dieses Mal nicht mit Staatsanleihen oder riskanten Investments, sondern mit Briefmarken, dem langweiligsten, was es unter der Sonne gibt. Vergangenen Freitag versteigerte der 80-Jährige in einem New Yorker Auktionshaus 100 seltene Briefmarken seiner eigenen Sammlung. Und jetzt kommt's, für ganze 18 Millionen Dollar. Diese unscheinbaren kleinen Papierstückchen erwiesen sich tatsächlich als äußerst rentable Investition. Diese Vorhersage machte er im Übrigen in einem Interview mit Bloomberg schon kurz vor der Versteigerung.
And so if I can apply bond market economic terminology and philosophy to the stamp auction, much like paintings have a provenance and so on, then perhaps we can make some money as well.
Der Mann kennt halt sein Handwerk. Aber trotzdem ist er der Meinung, dass Briefmarken sammeln kein Weg mehr in den Reichtum ist. Das war immer nur was für Kinder, die ihre Sammlung erst später gewinnbringend verkaufen konnten. Heute seien die Kinder nur noch am Smartphone beschäftigt, meint er.
You know, a slight negative here is that stamp collecting has always been a function of kids and their collecting who later on become adults and wealthy adults. But in this case, I don't think the kids are collecting stamps anymore. They're more involved with their cell phones and their games.
Timing ist also alles, sei es in der Finanzwelt oder eben beim Briefmarkensammeln. Heute kommt ja kaum noch ein Brief an und daher wird auch keiner mehr zurückgeschickt. Return to sender gibt's nur noch bei Elvis Presley. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen, einen nostalgischen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
I gave a letter to the postman, he put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return the sender. Address unknown, no such number, no such zone. We had a quarrel, a lover's spat.
I write, I'm sorry, but my letter keeps coming back. So then I dropped it in the mailbox as in a special deed. Bright and early next morning, it came right back to me.
She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such number, no such zone.